So, ihr habt sicherlich gemerkt, dass das Kreuz in aller Munde ist in dieser Woche. In allen Zeitungen, in der Tagesschau, in den Heute-Nachrichten, bei Sat.1, überall ist das Kreuz plötzlich in aller Munde. Das ist gut, dass es so ist. Ihr wisst, der bayerische Ministerpräsident Söder hat gesagt, das Kreuz gehört in jede bayerische Amtsstube. Und jetzt wird mächtig diskutiert im Land über dieses Kreuz. Für und wider. Die evangelische Kirche in Deutschland und die katholische Kirche sagt nein. Die evangelische Allianz in Moers, das sind die Freikirchen, die sagen ja, wunderbar. Die Politiker sagen, das Kreuz ist Kulturgut in Deutschland. Kulturgut? Ist das Kreuz nur Kulturgut? Oder ist es ein religiöses Symbol? Ist es frei von Religion einfach nur das Kreuz? Und alle regen sich auf. Alle. Und es ist so eine super Gelegenheit, über das Kreuz zu reden. Das mache ich jetzt. Und das ist so eine gute Gelegenheit für uns, da wo wir arbeiten, über das Kreuz zu reden. Denn jeder hat in der letzten und in der vorletzten Woche über das Kreuz gehört und sollte doch irgendwie eine Meinung haben. Welche Meinung hast du? Wie stehst du denn dazu? Soll das Kreuz in die Amtsstuben? Oder tritt das Leuten auf die Füße? Muss man vorsichtig sein mit diesem Kreuz? Ist das Kreuz ein Symbol, religiös oder nur Kultur? Was meinst du? Ich hoffe, dass du eine Meinung hast. Denn wir müssen eine Position haben. Das Kreuz ist mehr als Kultur. Hat Kultur gebildet, aber ist doch mehr als Kultur. Religiöses Symbol? Das Kreuz ist doch mehr als Symbol. Es sollte unbedingt mehr sein als Symbol für dich und für jeden Menschen in dieser Welt. Paulus, der ist immer gut zu fragen, sagt an dieser Stelle im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, an die Christen in Korinth: Ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft Gottes Kraft. Das Kreuz ist unsinnig. Wozu braucht man dieses Kreuz, ein Marterinstrument? Da sind Tausende von Menschen dran gestorben. Das ist hässlich. Wozu braucht man dieses Kreuz? So kann man fragen. Und Paulus sagt, wir aber, die gerettet werden, das hat was mit Rettung zu tun, dieses Kreuz, erkennen in dieser Botschaft, in dem Wort vom Kreuz, Gottes Kraft. Das Kreuz als Kreuz ist nur Kreuz, nur ein Kreuz, nur ein Symbol, meinetwegen auch nur Kultur. Aber wenn das Wort dazu kommt, wenn Gottes Wort dazu kommt, wenn Botschaft dazu kommt, wenn Gottes lebendiges Wort dazu kommt, dann ist es Kraft Gottes, Kraft. Richtig Kraft Gottes. Wozu? Zur Rettung. Zum Heil. Für Geist, für die Seele und für den Körper. Paulus, ein gebildeter Mann, der eine Menge wusste, wusste, er hat eigentlich nur ein Thema, nämlich das Kreuz. Wer hätte gedacht, dass in Deutschland in den Nachrichten über das Kreuz gesprochen wird? Paulus sagt, 1. Korinther 2, Vers 2, ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und von seinem Tod am Kreuz, von nichts anderem. Paulus hätte 1000 Themen haben können. Und Paulus sagt, ich habe nur ein Thema, nur eins. Und das ist mein Sprechen von diesem Jesus, der der Christus ist, der Gesalbte von Gott ist und von seinem Tod am Kreuz. Kein anderes Thema. Also richtig gut, dass vom Kreuz gesprochen wird, aber es macht nicht Sinn, vom Kreuz zu sprechen, wenn man nicht von Jesus spricht. Und wenn man nicht von Jesus, dem Christus, spricht, dem Sohn Gottes, spricht. Und wenn man nicht von seinem Tod am Kreuz spricht, dann ist das Kreuz einfach nichts. Und Paulus sagt, nur ein Thema. Das sollte uns enormer Ansporn sein, mal über unsere Themen nachzudenken, worüber wir so reden, was uns die ganze Woche lang beschäftigt, was uns die ganze Woche lang bewegt, vielleicht auch monatelang. Wie kriegen wir die Schulden fürs Haus hin? Werde ich meinen Arbeitsplatz behalten? Wie entwickelt sich der Wald in Deutschland? Förster unter uns. Wie geht's weiter? Paulus hat nur ein Thema. Und weil er nur ein Thema hat, weiß er, dass in diesem einen Thema, Jesus, alles gelöst ist. Jede Frage gelöst ist. Jede Antwort gegeben ist. Rettung da ist für jede Situation. Glaubt das ein Mensch? Einer glaubt's. Ja, wenn du das glaubst, dann werden sich die Themen, die in deinem Kopf herumschwirren, sich verändern. Denn der Mann am Kreuz stellt alles auf den Kopf. Der Mann am Kreuz ist entweder Ärgernis oder dein größtes Glück. Ärgernis oder größtes Glück. Was ist dieser Jesus für dich? Ärgernis oder größtes Glück? Und Heil für jede Situation, in der du steckst. Paulus, 1. Korinther 1. Wir aber sagen den Menschen, dass Christus, der Sohn Gottes, für uns sterben musste. Auch wenn das für die Juden, das heißt für fromme Leute, eine Gotteslästerung ist, und für die Griechen, das heißt für kluge Leute, schlichtweg Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, dass sich gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Weisheit zeigen. In dem gekreuzigten Christus, Gottes Sohn, wird Mensch und stirbt für die Sünde der Welt. Der gekreuzigte Jesus ist der Richter, der sich selbst richtet. Sowas gibt's nicht. Ein Richter, der sich selbst richtet. Der nette Herr Winterkorn, Manager vom VW-Konzern, wird gerade angeklagt in den Vereinigten Staaten, ist vermutlich in Deutschland, wird nie in seinem Leben in die Vereinigten Staaten reisen, hoffentlich. Auch nicht zu einem Urlaub in Florida wie einer seiner Mitmanager, der dort jetzt 20 Jahre sitzen darf. Ein Richter spricht Recht und verurteilt den Angeklagten, wird aber nie Richter und Angeklagter gleichzeitig sein, sondern immer nur Richter. Und man kann entweder betroffen sein über das Urteil, weil man nur zuschaut und sagt, Mann, oh Mann, 20 Jahre Knast? Winterkorn könnte tatsächlich 1 Milliarde Euro zurückzahlen müssen an den VW-Konzern. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent davon ich besitze, ist gar nicht zu sehen. Aber stell dir vor, du hättest das und du wärst ruiniert, inklusive Rente. Alles weg und futsch, jedes Haus. Da sagst du vielleicht, ja, zu Recht. Ja, du bist ja auch nicht betroffen. Wenn du betroffen bist, sieht es anders aus. Der gekreuzigte Jesus ist der Richter, der sich selbst richtet. Wir sind Betroffene. Wir, die Frommen und die Nicht-Frommen hier und überall. Wir sind betroffen. Wir sitzen auf der Anklagebank vor Gott. Moment. kann ich sein. Ich habe niemanden bestohlen. Doch, ich habe mal ein Bonbon gestohlen, aber als Teenie. Ja, ich bin mal ein bisschen unfreundlich. Du auch. Meine Güte, das sind wir doch alle. Und ansonsten geben wir uns doch mächtig Mühe. Wir sitzen in der Kirche. Wir beten zu Hause, wenn wir es nicht vergessen. Manchmal vergessen wir es. Und wir lesen in der Bibel. Manche mit wahrer Begeisterung, andere quälen sich. Und manche quälen sich, weil es richtig ist. Und lieber Gott, muss doch alles gut sein. Mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und dann denken wir, wird schon klappen. Klappt nicht. Wir können bei Gott keine Punkte sammeln. Keiner, mit nichts. Mit nichts. Mit gar nichts. Kein Frommer und kein Unfrommer. Mit wie vielen Leuten habe ich schon gesprochen? Der Letzte hat zu mir gesagt, ewiges Leben will ich gar nicht haben. Und Sünde? Sünde? Das meinst du doch nicht ernst. Das Kreuz durchkreuzt so sehr unser Wohlfühlen. Wir sind bürgerlich gut. So sehr unser Gerechtigkeitsgefühl. Wie alle schuldig? Ich bin ein bisschen weniger schuldig. Ich bin ja auch Pastor. Aber du bist vielleicht nicht mal Hauskreisleiter. Gar nichts. Bist du mehr schuldig oder weniger schuldig? Vielleicht ja weniger schuldig, weil du mit weniger Leuten sprichst. Schuldig. Schuldig. Und das ist das Ärgernis an diesem Kreuz. Dieses Kreuz sagt uns, schuldig. Das ist unangenehm. Das meiste an der freundlichen Kartei in Flensburg interessiert uns daran, wie werden wir die 8 Punkte wieder los? Aber ja, aber 1 Punkt. Naja, 2. Nervös wirst du, wenn du 4 hast und bei der roten Ampel nicht bremsen konntest und dann kann es aus sein. Vor Gott ist der Ofen aus. Ja, warum? Warum? Weil du und ich getrennt von Gott sind. Getrennt von Gott in diese Welt kommen. Getrennt. Wir einfach unser Ding durchziehen. Wir sind nicht so weit von Gott entfernt, weil er so groß ist und er so allmächtig ist und wir so klein sind. Wir sind so weit von Gott entfernt, weil wir gegen Gott rebellieren und sagen, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich vor dir schuldig bin. Ich gebe mir doch Mühe. Ich bin doch ein freundlicher Mensch. Du bist Beamter und fehlst nur, wenn du krank bist und bist vereidigt. Noch nichts Schlimmes passiert. Führungszeugnis, steht nichts drin. Tja, Rebellion von Gott. Wir haben uns losgerissen von ihm und sagen, nee, wir brauchen dich eigentlich nicht. Woran merken wir das? An welcher Stelle in unserem Leben wird die Frage gestellt, warum Gott? Keiner stellt die Frage, warum geht es mir so gut? Gott, warum bin ich im Urlaub? Gott, warum fahre ich so ein schönes Auto? Kein Mensch. Die allermeisten sagen, Gott, warum bin ich krank? Warum mein Vater? Warum bin ich so schnell alt geworden? Wir fragen nach Gott, wenn unser Leben nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Wir drehen um uns, immer um uns. Und Gott hat bitteschön zu funktionieren. Und Gott sagt, Moment, Moment, du verwechselst mich mit dem Lotto. Ich bin nicht die Glücksspirale. Ich bin auch nicht ein Millionär, den du triffst, ein reicher Onkel aus Amerika. Das ist Besuch aus Kanada. Aber ich weiß nicht, ob ihr reich seid. Wenn ja, sprechen wir uns nachher nochmal. Gott ist nicht der Glücksbringer. Gott ist nicht der reiche Onkel aus Amerika. Gott ist nicht derjenige, der aus 1.000 Euro mal so 4 Nullen hinten dran macht und sagt, danke Gott. Wir sagen wahrscheinlich höchstens, ich bin fleißig gewesen. Warum? Zwischen Gott und uns steht Sünde. Sprich doch mal mit deinem Arbeitskollegen über Sünde, dann merkst du, wie unangenehm das ist. Sünde möchte keiner hören. Das ist unappetitlich. Da zeigt was auf mich. Ich. Das heißt, ich verantwortlich für mich. Deswegen ist das Kreuz so ungemütlich. Das Kreuz zeigt auf mich. Schuld ist der Ehemann und der Hund und der Arbeitskollege und der Chef. Und wenn ich früher Klassenarbeiten daneben gesetzt hatte, wer war schuld? Na, die Klasse war zu unruhig. So sind wir. Und es geht um Sünde, um mich. Das ist das, worüber wir nicht sprechen. Also wir sprechen über, hast du schon gesehen und die Toilette war nicht sauber gemacht und man sollte mal die Fenster putzen. Aber wir sprechen nicht geflissentlich nicht über uns. Das ist das, worüber wir nicht reden. Das ist das, was wir tun, wenn keiner zu Hause ist. Wenn wir alleine da sitzen und keiner zusieht. Das ist das, wo wir nicht stolz drüber reden und sagen, hey, weißt du schon, ich habe gemacht. Nein, darüber reden wir nicht. Und wir alle haben solche Sachen. Sünde heißt Trennung. Trennung. Denken wir mal an Trennung von Mama und Papa. Und denken wir mal an Trennung von Mann und Frau, dann wissen wir genau, was das bedeutet. Sprachlosigkeit, Kleinkrieg, Rechtfertigung. Aus Liebe wird, mit dem rede ich nicht mehr. Ich habe in Berlin eine Hochzeit erlebt, da sind die Kinder über die geschiedene Mutter hergefallen, die sie seit 20 Jahren mal wieder gesehen haben und haben sich die eigene Hochzeit verdorben. Das ist Trennung. Wir sind von Gott getrennt. Und von Gott entfremdet. Gott ist uns fremd. Und jedem Menschen fremd. Jeder hat so eine Vorstellung von ihm. Aber er ist fremd. Wir sind verloren. Das Kreuz ist ehrlich unappetitlich. Spricht von Sünde, spricht von mir und spricht von verloren sein. Verloren sein? Wir wollen doch Gewinner sein. Wir wollen doch erfolgreich sein. Wir wollen es packen. Und wir reden pausenlos davon, dass wir es packen. Von unseren Erfolgen. Und das Kreuz sagt uns, verloren. 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 Wir sind von Gott getrennt Und wir können diese Nähe zu Gott nicht einklagen. Auch das steht im Neuen Testament, wird nicht so häufig zitiert. Hebräer 10, 31, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Steht da. Steht da. Wenn du dir Gott vorstellst als alten Greis mit einem langen Bart, wo du nur sagen müsstest, bitte, bitte gib mir. Und er sagt, ja, ich gebe dir. Den braucht man nicht zu fürchten. Wenn du weißt, dass Gott gerecht ist und ein Richter ist und dass Gott zornig ist, er ist nicht der gute, harmlose Gott, der es schon richtet. So ein harmloser, guter Hirte. So der Gute. Merkt ihr, wie ärgerlich es ist? Vielleicht ärgerst du dich gerade schon. Merkst du, wie das nicht passt? Wie man das nicht hören will? Aber die Geschichte ist ja nicht zu Ende. Aber so ist die Geschichte. Gottes Zorn. Gott ist zornig über das, was in dieser Welt geschieht. Ja, sagst du, klasse, ich auch. Syrien, Iran, Irak, Palästinenser, Israel, zornig. Ja, sagst du, ich auch. Ja, aber kannst du dir vorstellen, dass Gott sich auch richtig ärgert über das, was ich verzapfe? Ja, was der tut, auch. Dass er sich richtig ärgert, wenn ihr euch als Ehepartner in den Köpfen habt und euch abends nicht vergeben wollt? Dass das Gott ärgert? Du ärgerst dich ja auch, wenn deine Kinder nicht zusammenfinden. Ich habe Eltern kennengelernt, die haben gesagt, so, jetzt kommt ihr bitte und jetzt gebt ihr euch die Hand. Dann mussten sich die beiden Rebellen, vielleicht kennt ihr das auch, die beiden Rebellen mussten sich die Hand geben, ja, 4 Jahre alt, jetzt vertragt ihr euch, ja, Papa. Und Mama und Papa? Mama und Papa sagen, so leicht ist das nicht. Ja, für einen 4-Jährigen auch nicht. Was soll der 4-Jährige sagen, wenn Mama und Papa sich nicht versöhnen? Und Gott ärgert das, weil er sich das anders vorgestellt hat. Stell dir vor, so ist Gott. So ist Gott. Es lässt ihn nicht kalt, was in dieser Welt geschieht. Und es lässt ihn nicht kalt, was in deinem Leben passiert und was ich so verzapfe. Gott kümmert es. In diesen Graben, in diese Trennung stellt Gott seinen Sohn. Gott sagt, ihr seid unheilbar getrennt. Manche Eheleute spüren das, wie man nicht mehr zueinander kommt. Und dann sagt Gott, okay, ich bin der Richter und ich richte mich selbst. Ich stelle mich in diesen Graben, in diese Kluft, die meine Menschen aufreißen. In diesen tiefen, schrecklichen, schmutzigen Graben stellt der Vater seinen Sohn Jesus. Jesus. Er ist der Mittler. Es braucht keinen anderen Mittler. Keinen. Nur diesen Jesus. Dieser Jesus ist alles, was Gott, der Vater, zu bieten hat, damit das Chaos ein Ende hat, damit wir aus der Schuldverstrickung herauskommen, damit uns Gottes Zorn nicht trifft, sondern damit uns Gott mit Liebe und mit Barmherzigkeit begegnet, wird Gott Mensch. Anders ist uns nicht zu helfen. Da ist das Kreuz wieder ärgerlich. So ein blöder Spruch, hilft dir selbst so? Hä? Wie geht das weiter? Genau, hilft dir selbst, so hilft dir Gott. So sind viele Menschen unterwegs. Ich krieg das schon hin. Ich mach das. Und das kriegen wir irgendwie schon wieder gebacken. Irgendwie kommt das wieder. Und ach, alles nicht so schlimm, das geht schon wieder. Geht nicht. Und in krassen Streitsituationen merken wir auch, es geht nicht. Gott wird Mensch, weil es anders nicht geht. Und dieser Gott steht vor uns in Jesus. Jesus steht vor uns als der Vertreter Gottes. Er ist Gottes Anwesenheit unter uns. Der Retter ist hier unter uns. Hier der Retter. Er ist Gottes Sohn. Er ist Gott unter uns Menschen. Er bringt Evangelium, frohe Botschaft, gute Nachricht. Richtig gute Nachricht. Er sagt, du, es ist Rettung da. Du kommst raus aus deiner verzweifelten Situation. Du musst sie nur eingestehen und dann zu Jesus gehen. Jesus sagt, ihr könnt nach Hause kommen. Nach Hause, heim zum Vater. Alles, was du brauchst, ist deine Bankrotterklärung und Jesus. Wieder ist das Kreuz so ärgerlich. Das Kreuz spricht für unseren Bankrott. Ein Thema hat Jesus, nur eins. Und dieses Thema ist Vergebung. Vergib ihnen. Jesus sagt am Kreuz, an seinem Kreuz, an dem er sterben wird, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wir denken, doch, sie wissen, was sie tun. Sie hatten keine Ahnung, was sie tun. Sie hatten keine Ahnung, wen sie da umbringen. Vater, vergib ihnen. Das ist das Thema von Jesus. Vergebung. Vergebung. Und da ist das Kreuz wieder ärgerlich. Vergebung. Um Vergebung bitten? Ich soll um Vergebung bitten? Das spricht gegen unseren Stolz. In der Regel ist der andere schuld. Für uns ist um Vergebung bitten ein Zeichen von Schwäche. Ich vergeben? Um Vergebung bitten? Wohin soll das führen, wenn ich das immer tue? Zwischen Menschen. Vergebung. Gott um Vergebung bitten. Ja, Gott um Vergebung bitten. Für deine Schuld. Meine Schuld? Ja, für deine Schuld. Gott um Vergebung bitten. Unsere Reaktion ist verblüffend. Wir würden in der Beziehung zu anderen Menschen lieber kritisieren, lieber ermahnen, lieber schimpfen. Leute, beschimpft euch! Das können wir. Aber um Vergebung bitten? Um Vergebung bitten? Um Vergebung bitten. Um Vergebung bitten, das ist genau der Punkt. Es wäre uns viel lieber, wenn er sagen würde, du, bei dir stimmt was nicht, geh mal zum Arzt und dann wird's wieder. Das wäre viel leichter. Aber Jesus sagt, wir sind so total verloren, uns kann nur noch Vergebung helfen. Uns. Wir würden das alles viel lieber gut machen und die Scharte auswetzen und Fehler korrigieren und optimieren. Aber Jesus sagt, es gibt nichts zu optimieren. Der Mensch kann sich nicht selbst optimieren. 200 Jahre Marx. Der Mensch wird nicht dadurch besser, dass alle gleich sind. Das klappt nicht. Hat nicht geklappt. Führte zu Diktaturen. Gott will dein Herz berühren, dein Herz verändern. Du wirst schuldlos, erlebst Befreiung, die Kraft der Vergebung am Kreuz, nirgendwo anders. 2. Korinther 5, Vers 21. Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir von Schuld frei sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Das ist unser Thema. Das geht nur über das Weg, über den Weg zum Kreuz. Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen. Alles. Und verurteilt, damit wir von dieser Schuld frei sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Du kannst frei sein von aller Schuld. Und du kannst ein Mensch werden, der Gott gefällt. Aber es gibt nur diesen einen Weg, das ist das Kreuz, Jesus. Jesus sagt, und wieder vielleicht ärgerlich, aber eigentlich doch richtig gut. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Klare Ansage, nur Jesus. Ja, warum denn nur Jesus? Ja, weil nur Jesus der Mittler ist zwischen Vater und uns. Nur Jesus. Aber wenn dir einer sagt, du, die Tür ist offen, dann diskutiere doch nicht, dass es auch noch 5 andere Fenster gäbe. Sondern nimm doch die Tür. Und Jesus will dich heute Morgen einladen und jeden Menschen in dieser Stadt durch diese eine Tür zu gehen zum Vater ins Vaterhaus. Und der heißt Jesus. Und das kannst du immer und immer und immer und immer wieder tun. Und so ist Jesus Hoffnung für dich, Hoffnung für deine Ehe, Hoffnung für deine verrammelte Zukunft, Hoffnung für all das, was in deinen Nächten herumgeistert, Hoffnung für all das, was dich nicht schlafen lässt, Hoffnung für all das, wo du sagst, ich müsste mal reden und ich sage dir, rede. Sprich es doch aus, was du immer mal sagen wolltest und tu es nach diesem Gottesdienst mit einem Menschen, dem du vertraust und bring das Jesus. Und dann bist du frei. Ich habe es selbst erlebt. Schlepp dich nicht herum. Das Kreuz hat Kraft. Jetzt feiern wir Abendmahl und dieser gekreuzigte und auferstandene Jesus, der lädt dich ein, an seinen Tisch zu kommen. Und er will dir Leben schenken. Und das Leben, das er dir schon geschenkt hat, bestätigen. Dich gewiss machen, dass du zu ihm gehörst. Bitte, dass der Vorstand nach vorne kommt und bitte euch aufzustehen und wir wollen miteinander die Einsetzungsworte des Abendmahls hören.